Serbe.
Dieser Podcast wird präsentiert von Fortimal. Du möchtest aktiv deine Krebsbehandlung unterstützen? Die medizinischen Trinknahrungen von Fortimal wurden speziell entwickelt, um deinen Körper während der Krebsbehandlung mit Energie und allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Denn gerade jetzt ist es wichtig, dass dein Körper ausreichend versorgt ist. Mehr Informationen findest du unter www.nutritia.de/fortimal. Fortimal-Trinknahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, balancierte Diät. Bitte sprich die Verwendung mit deinem Arzt, deiner Ärztin ab.
Das Krebsportal, der Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit Krebs. Mein Name ist Anja Backhaus und wir sprechen hier in unserem Podcast mit Patienten und mit Medizinern über Herausforderungen, über Therapien und halt grundsätzlich das Leben mit Krebs. Und heute fokussieren wir uns auf einen Bereich, der sehr sensibel ist, nämlich die Ernährung. Sensibel deswegen, weil Patienten und Patientinnen Einfluss nehmen können auf ihre eigene Ernährung, aber das fällt zum einen nicht immer leicht und zum anderen wird manchmal, glaube ich, auch sehr viel Hoffnung in die Wirkung von Ernährung gesteckt. Welchen Einfluss die Ernährung auf den Verlauf der Krebserkrankung und auf das Wohlbefinden tatsächlich nehmen kann, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Lars Selig. Er ist Leiter der Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, lehrt an der SRH University Heidelberg und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Herr Selig.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Angst vor Krebs, Herr Selig, die ist sehr groß und wenn man die Diagnose erhält, ist das ja in der Regel ein sehr großer Schock für alle Beteiligten. Und man versucht dann, glaube ich, ein bisschen die Kontrolle über den Körper und vielleicht auch auf die Erkrankung zu gewinnen. Und da sind wir ja schnell bei der Ernährung. In meinem Umfeld kenne ich einige Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Und das ist ganz interessant, weil eine achtet extrem auf ihre Ernährung und andere glauben nicht, dass sie etwas darüber an ihrem Zustand ändern können. Gibt es wissenschaftlich Belege, dass die Ernährung Einfluss nehmen kann vor, während und nach einer Krebstherapie?
Ja, die gibt es. Punkt. Das kann man eigentlich gleich so abkürzen. Wir haben auch tatsächlich mit der Ernährung das Phänomen, dass der erkrankte Mensch, der Patient, ja das Gefühl hat, selber auch was tun zu können. Ich bin ja hilflos ausgeliefert, wenn die Ärzte mir eine OP, eine Bestrahlung, eine Chemotherapie anbieten, dann muss ich dem blind vertrauen. Aber Ernährung kann ich selber steuern. Und genau das ist so ein bisschen das Problem, was es uns in der täglichen Arbeit schwierig macht, weil einfach es sehr, sehr viel auf dem Markt gibt, was suggeriert, ich kann viel tun oder ich kann eben auch nichts tun. Und tatsächlich, wenn man es rein wissenschaftlich sich anguckt, wissen wir, dass bis zu 40% der Krebserkrankungen reduziert werden könnten oder verhindert werden können sogar, wenn man sich an bestimmte Ernährungs-Lebensstil-Empfehlungen hält. Von daher, ja, man kann was davor, aber auch währenddessen und auch danach tun.
Also sind wir da jetzt in diesem Bereich, dass man so präventiv sozusagen verhindern kann, dass ein Krebs überhaupt ausgelöst wird. Also ich kenne da jetzt zum Beispiel immer dieses viel zitierte schwarze Toastbrot, was man auf keinen Fall essen sollte, weil es heißt, dass es krebserregend. Also es geht darum, auch überhaupt erstmal, bevor eine Krebserkrankung diagnostiziert ist, das zu verhindern.
Richtig. Also es gibt tatsächlich Lebensmittel, die sicher so eine karzinogene Wirkung haben, so nennen wir das, also die Krebs direkt auslösen können. Das, was Sie meinen, sind sogenannte biogene Amine, also das Schwarze an der Bratwurst oder am Steak oder am verbrannten Toastbrot. Also da wissen wir ganz konkret, das könnte so eine Wirkung haben. Wir sehen aber auch Lebensstilfaktoren. So wissen wir zum Beispiel, dass eine jahrzehntelange sehr ballaststoffarme Ernährung Darmkrebs oder Ursache für Darmkrebs sein kann. Ja? Oder dass ein wirklich jahrelang bestehender Alkoholkonsum bestimmte Krebserkrankungen hervorrufen. Also da können wir ganz konkret mit dem Finger auf Lebensmittel zeigen, aber auch dieser allgemeine Lebensstil. Ja, es gibt so ein paar Daten zu Fleisch, gerade zu rotem Fleisch. Ja, es gibt ein paar Daten zu Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt ein paar Daten zu Zucker oder zuckergesüßten Getränken. Also das kann man ganz konkret sagen. Aber man muss auch sagen, dass unsere Lebensmittelindustrie es uns auch sehr, sehr schwer macht, sich gesundheitsfördernd oder gesundheitsbewusst zu ernähren, durch sehr viele Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Ja, zum Beispiel Salz oder Nitrite. Da wissen wir auch ganz konkret, dass sowas eine karzinogene Wirkung haben kann.
Ah, interessant. Würden Sie sich wünschen, dass das besser ausgezeichnet wird, dass man das weiß?
Naja, also es muss ausgezeichnet werden oder es ist auch ausgezeichnet. Mhm. Das Problem ist, dass man natürlich damit gar nichts anfangen kann. Ich kann damit ja nichts anfangen, dass da Nitrit drin ist in einem Lebensmittel oder dass da gesättigte Fettsäuren drin sind oder dass da bestimmte Konservierungsstoffe drin sind, die vielleicht nicht unbedingt zur gesundheitsfördernden Ernährung dazukommen. Wir können nur sagen, dass je mehr Konservierungsstoffe oder je mehr Inhaltsstoffe da drin sind, künstliche Inhaltsstoffe, dass die eben nicht unbedingt zu einer gesundheitsfördernden Ernährung zählen. Und dass man eher empfiehlt, naturbelassene Lebensmittel oder frische Lebensmittel zu benutzen als hochverarbeitete Lebensmittel. Es gibt ja mittlerweile sogar die Stufen hochverarbeitete Lebensmittel, ultra hochverarbeitete Lebensmittel, sodass immer mehr Technologie, Lebensmitteltechnologie gemacht wird, um ein Lebensmittel attraktiv zu machen.
Jetzt waren wir hier in diesem Bereich, der präventiv ist. Wir richten uns ja hier vor allen Dingen im Podcast an Menschen, die die Diagnose Krebs dann schon erhalten haben. Aber auch da ist es ja dann wichtig, ich sag mal, immer noch oder sogar besonders auf Ernährung zu achten. Zum Beispiel eine Krebstherapie kann ja eine große Belastung für den Körper darstellen. Inwiefern kann man seinen Körper mit einer guten Ernährung auf eine solche Therapie vorbereiten?
Auch das muss man ein bisschen mehrseitig betrachten. Eine gute Ernährung heißt nicht, dass ich mich vorher vielleicht schlecht ernährt habe. Ich habe Patienten bei mir, die ganz traurig sind, weil sie sich immer sportlich betätigt haben, immer gesund gelebt haben, gesund gegessen haben, keine Risikofaktoren hatten und trotzdem eine onkologische Erkrankung hatten. Und versus gibt es Patienten, die ganz, ganz furchtbar essen, in Gänsefüßchen, und die nie eine Krebserkrankung bekommen. Mhm. Von daher kann man das so nicht sagen. Aber ich denke, oder ich sage immer meinem Patienten, dass der menschliche Körper ist ein Allesfresser. Das heißt, wir brauchen Nährstoffe aus allen Lebensmitteln. Und immer, wenn ich meine Ernährung, wie auch immer, einschränke oder einseitiger gestalte, kann es sein, dass dem Körper was fehlt. Und genau das gilt es zu verhindern während einer Krebserkrankung. Das heißt, der Körper braucht alle Nährstoffe aus allen Lebensmitteln. Und hier ist tatsächlich, dass wir das mengenmäßig ein bisschen beachten müssen. Und dazu zählen tatsächlich die gesunde Ernährung oder die Empfehlung einer gesunden Ernährung. Und das gehen wir dann wirklich mit Patienten durch. Das heißt nicht, dass die eine Lebensmittelliste bekommen, wo dann draufsteht, das dürfen sie essen, das dürfen sie nicht essen, sondern wir gucken, wie bisher die Ernährung war und können dann ein bisschen an den Zahnrädern stellen, dass das vielleicht in Richtung gesündere Ernährung geht und dass wir gleichzeitig gucken, was für Symptome bringen den Patienten mit. Also kann es vielleicht sein, dass jemand nicht mehr viel Appetit hat oder dass jemand Geschmacksveränderungen hat, dass jemand vielleicht Gewichtsverlust hat oder. Und da gibt es ja einen ganzen Blumenstrauß an Begleiterscheinungen.
Da sind wir ja dann schon während der Therapie. Also weil ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen vor der Therapie bin, so als Vorbereitung, dass man im Grunde den Körper stärkt, bevor man in die Therapie dann reingeht. Also dass man, ja, resilient ist immer so ein viel genutztes Wort, aber dass man so möglichst stark startet. Und da sagen Sie, man muss individuell auf jeden Patienten, jede Patientin genau achten. Aber welche Lebensmittel sind da grundsätzlich empfehlenswert und wieso? Also was braucht der Körper ganz besonders vor einer Therapie?
Bevor wir Krebstherapie starten, ist es natürlich immer gut, wenn ein wirklich gesunder, in Gänsefüßchen gesunder Organismus in die Krebstherapie startet. Das heißt, wir gucken ganz klar, ist ausreichend Eiweiß zum Beispiel vorhanden. Ja, also der Makronährstoff Eiweiß ist für uns sehr essentiell oder sehr wichtig. Aber auch hier muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wenn wir in Eiweiß gucken, ist halt Milch und Milchprodukte ein häufiges Thema, ja. Und nun sieht man, okay, Milch und Milchprodukte soll man zwar täglich verzehren, aber auch nicht in übermäßigen Mengen, weil auch hier gibt es Ideen zum Beispiel, dass wenn ich sehr viel Milch und Milchprodukte zu mir nehme, Prostatakarzinomrisiko bei Männern erhöht sein kann, ja. Aber das ist alles wissenschaftlich Auslegung. Dafür wissen wir, dass bei anderen Krebserkrankungen das super ist, wenn jeden Tag Milch und Milchprodukte gegessen werden. Das heißt, wir können nicht auf ein Lebensmittel zeigen und können sagen, das muss man essen, weil dann geht es einem gut. Und das darf man nicht essen, weil dann geht es einem schlecht und da erhöhe ich das Krebsrisiko. Das heißt also ganz konkret, werde ich Ihnen die Frage nie beantworten können, kann auch keiner, weil wir dafür einfach menschlicher Organismus und Stoffwechsel sind, der nie auf ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelgruppe reduziert werden darf.
Also man kann keine pauschalen Antworten geben. Raten Sie dann den Patienten dazu, einen Ernährungsberater zu besuchen, oder kann man sich schon anhand von Richtlinien, sage ich jetzt mal, gut selber den Ernährungsplan aufstellen?
Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die gibt Regeln für eine gesundheitsfördernde Ernährung. Ja, das ist auch unser Grundfundament in der Patiententherapie, ja, wo drin steht, dass man Obst und Gemüse, dass man Vollkorn oder beziehungsweise Ballaststoffe zu sich nehmen soll, dass man möglichst energiefreie Getränke und viel Bewegung. Und also da gibt es schon gute Ideen zu. Und ja, sobald Ernährungsfragen bestehen, sollte man Richtung Ernährungsberater gehen oder Ernährungsberatung gehen. Und dabei ist mir ganz wichtig, dass Ernährungsberater, der Begriff, kein gesetzlich geschützter Beruf ist. Das heißt, jeder darf auf sein Klingelschild schreiben, dass er Ernährungsberater ist. Und das machen leider auch manche, die den Beruf nie erlernt haben. Das heißt, wenn Patienten darauf achten oder sollen darauf achten, dass das wirklich von Grundberuf Diätassistenten, Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsmediziner sind. Ja? Und dann kann jeder Arzt eine sogenannte ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ausfüllen. Und mit dieser ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung kriegt der Patient anteilig die Kosten auch erstattet, wenn das ordnungsgemäße Berufsgruppen sind.
Mhm. Wahrscheinlich ist auch eine gute Adresse, wenn man eben wie bei Ihnen an die Universitätsklinik geht, also an Ernährungszentren, die angedockt sind an Kliniken. Da kann man sich relativ sicher sein, dass da eben niemand ist, der sich das einfach aufs Klingelschild schreibt, oder?
Das ist richtig. Also auch das ist leider nicht flächendeckend, aber es ist schon so, dass die Ernährungstherapeuten, die an Kliniken angestellt sind, in der Regel auch einen Grundberuf dazu haben. Und wir haben das glückliche Phänomen, dass wir eine eigene Ernährungssprechstunde, onkologische Ernährungssprechstunde haben, wo wir die Patienten direkt immer empfangen können, wenn es denn Fragen gibt und die dann auch über den gesamten Prozess sowohl ambulant wie auch stationär mit betreuen können.
Aber wie erleben Sie das denn? Wie schwer fällt das den Patienten, ihre Ernährungs- oder ihre Essgewohnheiten umzustellen?
Teils. Wir haben da die komplette Trauerbewältigung drin, wo ein Patient der Meinung ist, es nützt mir gar nichts mehr, Ernährung umzustellen, bis ich möchte wirklich alles tun, um meine Krebstherapie gut zu überwinden, beziehungsweise nicht irgendeine andere Art Krebs oder ein Rezidiv zu bekommen. Und alles, das ist tatsächlich fast unser größtes Problem, nenne ich es in Anführungsstrichelchen, weil es eben ganz viele sogenannte Krebsdiäten gibt, die suggerieren, wenn du das isst, dann kannst du deinen Krebs damit besiegen. Davor muss ich ganz klar warnen, weil ich habe es schon gesagt, der Mensch braucht vorrangig Energie und Nährstoffe. Und sobald wir in eine restriktive, also in eine einschränkende Ernährungsform kommen, kriegt der Körper nicht mehr ausreichend Energie. Und wichtig ist dabei zu betonen, dass ein Tumor und ein Krebs sich immer die Energie nimmt. Ob ich die ihm gebe oder nicht, er nimmt die sich.
Mhm.
Und dann sind wir bei dem Thema Untergewicht oder die sogenannte Tumorkarexie.
Mhm. Ja, das ist ja auch ein großes Thema. Also Gewicht sowieso insgesamt im Zusammenhang mit Krebs. Wenn wir jetzt mal bei während der Therapie sind, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie man seinen Körper möglichst robust aufstellen kann für eine Krebstherapie. Wenn dann die Therapie losgeht, dann reagiert ja der Körper zum Beispiel häufig darauf mit Appetitlosigkeit, mit Übelkeit, mit Verdauungsproblemen. Kann man denn da auch über Ernährung Linderung schaffen?
Das kann ich auch nur mit Jein beantworten. Auch da gibt es nicht das Pauschalrezept. Wir haben Patienten, wo das gut funktioniert. Ja, die berichten, sie haben Inappetenz oder auch Mundtrockenheit zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, da können wir vielleicht mit Eiswürfeln oder mit, es gibt auch so eine Art künstlichen Speichel oder mit sauren Drops oder mal eine Orange beißen oder eine Zitrone beißen, was den Speichelfluss anregt. Manche Gewürze oder manche Tees können das auch aufheben,
fördern.
Das fördern,
oder,
genau,
ja.
Dass man das überstehen kann. Und bei manchen hilft das eben auch gar nicht. Ja, und hier muss man sagen, dass wir die ganze Palette der ernährungsmedizinischen Interventionen nutzen können. Das heißt, früher hatten wir so eine Art Stufenschema, das heißt erst Ernährungsberatung, dann sogenannte künstliche Trinknahrungssupplemente, dann haben wir Sondenernährung, parenteral. Und mittlerweile sagen auch die Leitlinien ganz klar, dass wir uns aus allem bedienen können, was die Ernährungsmedizin hergibt. Hauptsache, wir haben das Energiedefizit ausgeglichen, was der Patient eben hat, wenn er nicht mehr ausreichend essen kann. Und genau das versuchen wir mit allen Patienten zu besprechen, dass wir die Patienten von Anfang an ins Boot nehmen. Am besten schon vor Therapiebeginn, dass wir sagen können, passen Sie auf, es gibt das und das und das, sodass sie sich nicht zwingen müssen zu essen. Ich habe teilweise Patienten, da spreche ich schon gehabt, die haben 2 Becher Sahne am Tag getrunken und haben geweint, einfach um die Energie auszugleichen, weil sie gemerkt haben, sie nehmen ab. Und da gibt es aber viel, viel bessere Möglichkeiten, um den Energiedefizit auszugleichen. Und das stellen wir Patienten alles vor, was es für Möglichkeiten gibt, um tatsächlich das zusammen mit dem Patienten zu entscheiden, wenn es denn wirklich dazu kommt, dass man weniger essen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Und das müsste eigentlich mit jedem Patienten in der Onkologie thematisiert werden. Nun wissen wir aber, wie das in Sprechstunden, ärztlichen Sprechstunden manchmal ist. Da ist das Wartezimmer voll. Patient hat 1000 Fragen natürlich rund um sein Leben, ja, und um seine Therapie, dass da manchmal die Ernährung wirklich zu kurz kommt. Und deswegen ist es gut, wenn es da nochmal eine extra Ernährungssprechstunde gibt, wo wirklich diese Punkte alle ganz konkret besprochen werden können, auch mit den Angehörigen zusammen.
Inwiefern wirkt sich denn dieses Untergewicht, was ja auch überhaupt nicht gewollt ist, also diese Tumorkarexie, wie wirkt sie sich denn auf die Entwicklung des Krebses aus? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, der Krebs zieht sich Energie. Und ich habe jetzt gerade, wenn ich dann irgendwie einen Zusammenhang aufstelle zwischen der Körper, kann ihm gar nichts mehr geben an Energie. Also wie wirkt sich Untergewicht auf den Krebs aus?
Wir hatten tatsächlich, früher gab es das Phänomen, dass man gedacht hat, wenn ich dem Körper weniger Energie gebe, kriegt auch der Tumor weniger Energie und damit kann ich den aushungern. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert erst, wenn der Patient tot ist, dass der Körper keine Energie mehr bekommt.
Um Gottes Willen.
Weil natürlich der Körper selber auch Energie produzieren kann. Das kann er. Wenn wir beide jetzt mal eine Woche nichts essen, das ist zwar unschön, aber das gelingt uns, weil der Körper selber Energie produzieren kann. Ja? Das geht auch nur bis zu einem bestimmten Maß, aber das kann er. Und das Problem der Tumorkarexie ist, oder das Problem des Untergewichts ist es, dass der Körper immer schwächer wird und damit selber die Immunabwehr abbaut, Infektanfälligkeit erhöht, Begleiterkrankungen oder Begleiterscheinungen, Komplikationen zusätzlich auftreten können. Wir haben auch das Phänomen, dass wir zum Beispiel Chemos neu berechnen müssen, weil die Chemo immer anhand des Körpergewichtes adaptiert ist. Und wenn der Patient während der Chemo abnimmt, dann muss die neu berechnet werden. Das kann sein, dass sie dann vielleicht nicht mehr so gut hilft. Ja. Und wir haben Patienten, die tatsächlich, und das zeigen die Daten sehr, sehr gut, dass Patienten nicht an der Tumorerkrankung versterben, sondern an einer Mangelernährung. Und ich finde, das ist quasi in Deutschland, wo wir so hohe medizinische Standards haben und so tolle Krebstherapien, einfach fahrlässig, dass nicht auf Ernährung geachtet wird und dass Patienten während einer Krebstherapie abnehmen, weil das Abnehmen sowohl in manchen medizinischen Köpfen wie auch in Patientenköpfen irgendwie dabei ist. Ein Tumorpatient ist immer irgendwie schlank und nimmt ab, weil dem geht es ja nicht gut. Und aus meinen Augen muss das nicht sein. Und wir finden mit allen Patienten Möglichkeiten, wie wir genügend Energie und Nährstoffe quasi in den Körper bekommen.
Mhm, weil also Abnehmen hängt ja dann auch damit zusammen, dann letztendlich, dass auch Muskeln abgebaut werden.
Genau.
Und das schwächt den Menschen ja grundsätzlich dann auch enorm.
Genau. Genau. Wenn wir nur Muskel nehmen, dann heißt es bei uns in der medizinischen Fachsprache Sarkopenie. Das heißt, dass auch das Gewicht vielleicht sogar gleich bleibt, dass aber die Muskeln extrem abbauen. Und wenn die Muskeln abbauen, dann verliert auch die Lust, sich zu bewegen, geht weniger raus oder weniger an die frische Luft. Und auch das wirkt einen Kreislauf, der wieder auf das Immunsystem geht und den Körper insgesamt viel, viel schwächer macht und damit infektanfälliger.
Mhm. Inwiefern spielt denn Übergewicht auch eine Rolle? Also kann sich das auch auf das Krebsrisiko während der Therapie noch irgendwie auswirken? Ist das problematisch?
Übergewicht ist per se sogar ein Prädiktor für Krebserkrankungen. Wir wissen, dass das Brustkrebskarzinom deutlich erhöht ist mit Übergewicht. Ja, das heißt, dass die Therapie des Übergewichtes ist ebenfalls eine zentrale Rolle der Therapie. Nun sollte man aber nicht unbedingt während einer Therapie abnehmen. Ja, wir haben manche adipöse oder übergewichtige Patienten, die denken, oh toll, jetzt habe ich irgendwie, also nicht toll, jetzt habe ich Chemo, aber jetzt habe ich während der Chemo, dass ich Gewicht verliere. Und das versuchen wir zu verhindern. Abnehmen kann man nach der Therapie, aber nicht während der Therapie, weil wir diese Schraube oder diese Spirale nicht aufgehalten bekommen, wenn der Patient einmal abnimmt.
Ach,
weil das dann immer weiter runter geht und natürlich damit auch wieder der Körper schwächer wird, wenn er zu wenig Energie hat und damit wieder höhere Komplikationsraten haben kann. Das heißt, nie während einer akuten Phase oder während einer Therapie Gewicht abnehmen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es psychisch dann auch eine Doppelbelastung ist, ne, für jemanden, der schon doch auch etwas übergewichtig ist und dann auch noch Gewicht abnehmen, dann auch noch den Krebs verarbeiten psychisch, ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel auf einmal.
Genau.
Aber nach der Therapie sagen Sie, würde das gehen. Vielleicht können wir da mal drauf blicken. Also spielt die Ernährung nach der Therapie dann auch noch weiter eine wesentliche Rolle?
Unbedingt. Auch hier haben wir ja die Varianten des Punkt 1, ein Patient vielleicht wirklich Gewicht wieder aufbauen will oder sich anders ernähren will. Auch da haben es manchmal Krebsdiäten In Gänsefüßchen leicht, weil der Patient unbedingt was tun möchte, weil er nie wieder einen Krebs bekommen möchte. Ja, und wenn ich dann ein Buch lese von irgendeinem Bestseller-Autor im Buchregal, dann kaufe ich mir das und lese das mal durch und da steht halt dann irgendwie, ich soll ganz viel von dem und dem essen und dann probiere ich es einfach mal aus. Und dann sehen wir tatsächlich, dass Patienten viel, viel stärker mangelernährt wiederkommen oder tatsächlich andere Symptome haben. Es gibt das Beispiel, dass ich ganz viel Obst zum Beispiel essen soll, ja, mehrere Kilo. Und das macht natürlich diese Fruchtsäure was mit meiner Magen-Darm-Schleimhaut und dann habe ich da Entzündungen. Oder Patienten, die sagen, jetzt möchte ich mich gesund ernähren und wollen quasi Übergewicht zum Beispiel dann therapieren. Auch das sollte ernährungstherapeutisch und ernährungsmedizinisch betreut und begleitet werden, weil auch da wieder die Gefahr ist, dass ich eine einseitige Ernährung habe oder in so einem Diät-Hamsterrad mich befinde, wo ich nie wieder rauskomme. Und auch da gehen wir immer mit dem Patienten zusammen. Wir sind derzeit in der Ernährungsmedizin so, dass wir immer auf so eine individualisierte oder personalisierte Ernährung kommen. Das heißt, dass wir weit weg davon sind, Patienten Listen auszugeben, wo drauf steht, das ist genau deine richtige Ernährung. Und davor kann man auch nur warnen, weil jeder Mensch ist individuell und deswegen sollte auch die Ernährung individuell sein. Und weg von ganz starren Vorschriften. Ja, da hat man sich sehr geöffnet, dass man sagt, okay, es soll eine Vielfalt an Lebensmitteln da sein, ja, und eine Ausgewogenheit und nie so dieses konkrete, das musst du essen und das darfst du auf keinen Fall essen.
Da stehen ja mir fallen zwei Diäten ein, die in diesem Zusammenhang immer wieder empfohlen werden, diese ketogene Diät und basische Ernährung. Mhm. Wie blicken Sie darauf?
Das fällt mit in das Kapitel der Krebsdiäten. Ja, bei der ketogenen Diät ist es so, da macht man sich einen bestimmten Effekt zugute, der im Tiermodell ganz gut funktioniert, dass man sagt, okay, ketogen heißt also Kohlenhydrat sehr arm und sehr fettreich, weil man davon ausgeht, dass Tumorzellen sich von Kohlenhydraten ernähren. Und wenn ich dem Tumor einfach keine Kohlenhydrate gebe, dann müsste der unterernährt sein und vielleicht sogar verhungern. Das Problem ist, dass Tumorzellen Punkt 1 nie isoliert im Körper sind. Das heißt, wenn die Tumorzellen wenig Energie bekommen, bekommen natürlich auch die anderen Zellen wenig Energie. Das ist so ein Punkt. Punkt 2, funktioniert eine kohlenhydratarme Ernährung nur bedingt, weil unser Körper selber in der Lage ist, ganz viel Kohlenhydrate zu bilden. Sie müssen davon aus, dass unser Gehirn zum Beispiel ausschließlich durch Kohlenhydrate versorgt wird. Und sobald unser Blutzuckerspiegel runtergeht, also der Kohlenhydratgehalt, fängt unser Gehirn an, Stoffwechselvorgänge zu aktivieren, mit der Leber zum Beispiel, die neue Kohlenhydrate produziert. Und es gibt keine Studie am Menschen, die das belegt. Das muss man auch sagen. Also es gibt das bisher nur am Tier. Und dasselbe ist bei der Übersäuerung oder bei der basischen Ernährung. Hier wird davon ausgegangen, dass eine Übersäuerung des Körpers ausschlaggebend für ganz viele Erkrankungen ist, für Übergewicht, für, was weiß ich, Koronarherzerkrankung, Blutdruck. Und da hat man den Krebs einmal mit reinsummiert und hat gesagt, okay, wenn ich den Körper anders ernähre, dann sollten diese Krankheiten irgendwie verschwinden. Und auch das kann man gar nicht wissenschaftlich belegen, weil der Körper in der Regel sich selber in einem guten Säure-Basen-Gleichgewicht befindet. Und wenn ich irgendwie einen Überhang habe, können zum Beispiel die Nieren Säuren ausscheiden über den Urin. Also es gelingt mir eigentlich gar nicht mit Ernährung, wirklich Säurebasen im Körper so auszugleichen, dass es irgendwie einen gesundheitlichen oder nicht gesundheitlichen Effekt hat.
Das ist ganz interessant, weil es gibt wirklich Menschen, die schwören darauf. Mhm. Und das ist jetzt allerdings auch ein Punkt, den ich mit ihm besprechen wollte, weil es gibt ja so bestimmte Dinge, die Menschen, zumindest die Menschen das Gefühl geben, es ginge ihnen gut. Also zum einen, weil sie daran glauben, was man ihnen vermittelt und zum anderen, weil sie zum Beispiel einfach Fleisch über alles lieben oder irgendwas Fettiges und dafür sterben sozusagen. Wie stellt man das gegenüber? Also, dass man einmal auf der einen Seite das Wohlbefinden hat, dadurch, dass man was isst, was man wahnsinnig liebt und was vielleicht auf der anderen Seite auf ihrem Ernährungsplan aber knallrot ist und sie sagen, nee, das geht gar nicht. Wie streng wären Sie da?
Also wir sind da eben gar nicht streng. Ja? Das beste Beispiel ist Fleisch. Ja?
Ja.
Hier sagen die Daten ganz klar, der übermäßige Konsum von rotem Fleisch kann dazu führen, dass man eine bestimmte Krebserkrankung bekommt. So. Nun muss man sich erstens angucken, was wird denn aus rotem Fleisch gemacht? Ja, und das ist meistens natürlich irgendwas, was ich vielleicht grille, was ich scharf brate. Da haben wir das Thema von vorhin, dass wir da scharfe Röstprodukte haben. Dass das nicht unbedingt das Fleisch per se sein muss, sondern vielleicht diese starken Röstprodukte, die das machen können. Dann haben wir es so, dass aus rotem Fleisch auch viele verarbeitete Lebensmittel hergestellt werden, also Wurst und Wurstwaren. Ja, da kommen wieder Konservierungsstoffe rein oder Nitrite oder irgendwelche Fettsäuren, die ich da vielleicht gar nicht drin haben will. Dass es also ein Konglomerat an Ursachen ist, was dafür sorgen kann, dass ich eine erhöhte Krebsleiden wissenschaftlich begutachten kann. Oder das Thema Alkohol. Ja, es gibt gute Daten, die zeigen, dass ein Glas Rotwein am Abend sogar vor bestimmten Krebserkrankungen schützen kann. Ja, aber es ist trotzdem Alkohol. Und wir wissen, dass Alkohol halt im Körper nicht unbedingt förderlich ist. Ja, und deswegen dann für andere Krebserkrankungen wieder erhöht da sein kann. Das heißt, um die Frage zu beantworten, können wir keine klare Ernährung benennen. Ja, mit einem Speisenplan. Du musst früh, Mittag, Abend das essen und dann wirst du nie Krebs bekommen oder dann wird es dir auf jeden Fall gut gehen. Das funktioniert leider nicht. Dafür ist jeder Körper wirklich anders. Und wir haben auch so Umweltfaktoren wie Sonnenlicht, wie Stadtluft oder Autobahnen oder also wir haben ganz viele externe Faktoren, die das noch mit beeinflussen können.
Also wie vorhin schon sind wir immer bei dem Thema individuell betrachten, aber vielleicht mal ein Glas Rotwein, wenn es doch irgendwie fürs Wohlbefinden oder das eigene Leben wichtig ist, würden Sie sagen, das muss man dann auch in Betracht ziehen, bei wem das geht und bei wem nicht, aber grundsätzlich höre ich jetzt raus, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, ist rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch, Alkohol und Zucker, oder? Zucker ist wahrscheinlich doch auch noch sehr, was Entzündungen fördert, ne?
Man kann nicht unbedingt sagen, dass das, also ja, Zucker ist ein kritisches Lebensmittel, aber auch da muss man sagen, Zucker ist trotzdem ein naturbelassenes Lebensmittel, ja? Also deswegen, Zucker kann unser Körper relativ gut verstoffwechseln, ne? Das ist nicht industriell groß aufgearbeitet, also viel einfacher für den Körper zu verwerten, als das irgendein hochverarbeitetes Lebensmittel. Aber wir sehen eben, dass Zucker ab einer bestimmten Menge Risikofaktor für bestimmte Erkrankungen sein kann. Ja? Und wissenschaftlich belegt, ganz klar, gibt es eigentlich nur für Karies. Das muss man auch mal klar sagen. Ja? Sonst gibt es wissenschaftlich gar keine Evidenz dafür, dass das Zucker ein gefährliches Lebensmittel ist. Aber wir sehen eben, dass gerade zuckergesüßte Getränke ein hoher Risikofaktor sein können, um bestimmte Krebserkrankungen auszulösen.
Das ist wirklich spannend. Also ich habe jetzt auch selber wieder ganz schön viel gelernt von dem, was Sie mir alles erzählt haben. So als Fazit, also wie kann sich die Ernährung auf die Krebserkrankung denn auswirken? Also inwiefern hilft sie dem Patienten, der Patientin, sich auf die Therapie vorzubereiten und sich auch danach wieder besser zu fühlen?
Also wir versuchen immer, das habe ich schon gesagt, Patienten mit ins Boot zu holen und die Patienten mit an die Hand zu nehmen, weil uns ein Hauptanliegen ist, dass wir mit der Ernährung versuchen wollen, Lebensqualität beizubehalten. Dass also ein Patient sich nicht so auf seine Ernährung konzentrieren muss, dass das wirklich den Lebensinhalt einnimmt. Ja, die Patienten überlegen schon, was kann ich denn jetzt zum Frühstück und was kann ich jetzt zum Abendbrot essen, dass es mir irgendwie gut geht. Das wollen wir eben nicht. Patienten sollen an ihrem Leben teilhaben und sollen sich nicht nur um die Ernährung bemühen. Und das muss ein bisschen die Freiheit schaffen, dass man wirklich sich in der Vielfältigkeit bedient und dass man mal überlegt, was habe ich denn früher gerne gegessen, was sind vielleicht Lieblingsspeisen, in welchen Situationen esse ich gern, also mit der Familie zum Beispiel zusammen oder stresst es mich mit der Familie zusammen, weil die können alle gut essen, ich kann nicht essen. Und dass man tatsächlich sich dann auch öffnet für Zusatznahrung, so nenne ich das mal. Ich bin großer Fan davon, dass man auch frühzeitig schon diese oralen Trinknahrungssupplemente zum Beispiel mit einsetzt. Das sind also kleine Fläschlein mit hochkalorischer Nahrung, nenne ich das mal. Aber diese Trinknahrungssupplemente, die müssen voll bilanziert sein. Das heißt, da müssen ausreichend Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate drin sein und auch alle Vitamine und Mineralstoffe. Und wenn das so ist, dann ist das auch rezeptfähig. Das ist wichtig zu wissen, ja, dass man das also von seinem Hausarzt oder von seinem Onkologen auf Rezept bekommen kann. Und eine Trinknahrung, die nicht voll bilanziert ist, wie das, was es im Supermarkt zum Beispiel zu kaufen gibt, das ist auch nicht rezeptfähig. Das ist ganz wichtig. Und dass wir versuchen wirklich, ich meine, früher hieß es Astronautenkost mit Absicht.
Ja, genau, kenne ich auch, Astronautennahrung.
Genau, weil da hat man viel Energie auf kleine Menge packen müssen, um das mit hochzuschicken. Mittlerweile ist es aber sehr attraktiv geworden vom Geschmack und auch von den Konsistenzen. Es gibt das in alles, es gibt das als Pulver.
Vanille,
als,
Schoko, alles.
Genau,
ne? Ja.
Eben herzhaft pikant, es gibt das als neutral, es gibt es als Pudding, als Flüssigkeit, als Saft in allen möglichen Varianten. Und wir tatsächlich mit unserem Patienten zusammen probieren. Und wir probieren so lange, bis wir was finden, was dem schmeckt. Ja, und es ist wichtig, dass man nicht einfach irgendwas verordnet oder hinstellt und dann, lieber Patient, trinkt das mal, sondern dass man das so lange probiert, bis man was hat, was man schmeckt. Und dass man dann auch mit Patienten bespricht, die zum Beispiel einen zentralen Zugang im Blutgefäßsystem haben, also ein Port zum Beispiel, wo die Chemo drüber läuft. Und da kann man auch Ernährung drüber geben. Ja, und wir besprechen das von Anfang an. Das muss nicht eine ausschließliche Ernährung sein über den Port, sondern das kann man auch ein, zweimal die Woche machen. Um quasi am Wochenende zu sagen, oh, ich habe die Woche wirklich schlecht gegessen, und dann kann man übers Wochenende zum Beispiel das wieder ein bisschen auffüllen und kann quasi Nährstoffe darüber infundieren. Und wenn man das mit Patienten wirklich ausführlich bespricht, weil auch da kann man wieder Vitamine mit reinmachen, da kann man Eiweiß mit reinmachen, dass man das Defizit ausgleichen kann, um wirklich die Spirale gar nicht erst entstehen zu lassen, dass ein Patient abnimmt. Und dann quasi ist das auch gar nichts mehr so ein Schreckengespenst der künstlichen Ernährung, wenn man das wirklich im Alltag irgendwie mit einbindet.
Aber da muss ja auch ein Impuls von dem Arzt kommen oder der Ärztin, dass da von irgendwie allen. auch aufgeklärt wird in dem Fall.
Von allen. Deswegen versuchen wir die Patienten gleich von Anfang an, und das war die Frage ja von vorhin, ob wir auch vor der Therapie schon mit Patienten über die Ernährung sprechen. Und auch da thematisieren wir das schon. Mhm. Ja, dass sobald der Patient merkt, dass er weniger isst oder dass er sein Gewicht kontrollieren soll, sobald er merkt, er nimmt Gewicht ab, dass wir uns dann wiedersehen, um zu besprechen, wie wir konkret weitermachen können.
Und das immer individuell, ganz wichtig.
Richtig.
Ja. Herr Selig, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Lars Selig ist Professor für Medizinpädagogik an der SRH University in Heidelberg und Leiter der Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Ich habe mit ihm über die Wirkkraft der Ernährung vor, während und nach einer Krebstherapie gesprochen. Mein Name ist Anja Backhaus. Schön, dass Sie dabei waren.